Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir gehen jetzt von der dritten Woche wieder zurück zur zweiten, nicht? Das Thema heißt Entscheidung. Entscheidung ist eine schwierige Sache für uns, weil es ja darum geht, dass wir eigentlich das Ganze wollen und entscheiden heißt, dass man nicht alles haben kann. Das ist das Problem dabei. Also es gibt die Vorstellung, wenn ich ausgehe von der Idee Heil und das Ganze, dann gibt es die Möglichkeit, das zu entwerfen, als ginge es darum, gerundet und ein Kreis zu sein oder eine Kugel. Das ist das Bild für Ganzheit und Heil, vor allen Dingen bei den Griechen. Also Ganzheit heißt, es fehlt nichts. Ich bin eine Kugel. Das ist ja die großartige Lösung, die die gefunden haben, eine Kugel oder ein Kreis. Wenn Sie also einen Kreis vorstellen, ein Kreis ist nicht ein Vieleck, wo man an allen Ecken und Enden gespart hat, sondern der Kreis ist rund und gesund, der will nicht dort noch einen Zacken oder dort noch einen Zacken. Deswegen gibt es ja auch beim Kreis innen man stößt an keine Grenze, wenn man auf einer Kugel rumläuft. Die ist zwar nicht unendlich, die Oberfläche, aber sie ist grenzenlos. Man kann da rumlaufen und es tut sich nichts. Und das ist dann so eine ideale Lösung, wie man Endlichkeit und Unendlichkeit zusammendenken kann. Deswegen ist das die vollkommene Form für die Griechen, diese Ganzheit. Und das haben sie dann vor allen Dingen bei C.G. Jung, der von dort her ja nochmal die Ganzheit auch des Menschen entwirft, dass er sagt, wenn der Kreis die Vollkommenheit des Menschen ist, dann kann man in den Kreis, also ein Zeichen das Kreuz, das ist vorne, hinten, rechts und links. Kreuz ist ja das Thema dieser Tage auch. Nicht? Und wenn ich jetzt die so verbinde, dann habe ich die Vierheit als die eigentliche Form der Vollkommenheit und Gesundheit. Und deswegen führt es also vier Kräfte ein, vier Gemütskräfte und so weiter, entwirft das so. Und sagt, und jetzt ist in unserer Psyche und im Umgang mit uns selber das Problem, dass wir eigentlich eine helle Hälfte entwickeln und verdrängen. Einen vierten Punkt in uns, der dadurch, dass er verdrängt wird, dann der Schatten und das Böse wird oder so etwas. Und sagt, das geschieht zum Beispiel im ganz großen Maßstab im Christentum. Da wird nämlich dann hier die Trinität herausgenommen. Und dann gibt es hier unten die satanische Trinität dann. Es gibt eine berühmte Zeichnung von Grünewald, nicht, wo sie die satanische Trinität haben. Und im klassischen Ritus der Taufe taucht das auch nochmal auf, wie du sagst, du dem Satan, seiner Macht und seiner Pracht oder so, haben auch wieder diese drei Begriffe. Also sagt er, die satanische Trinität, da steckt dann drin die Materie, das Weibliche, das Böse und alles, nicht, während man den oberen Teil herausnimmt. Nicht? Ja, ja. Er ist ja dagegen, ich auch, sage bloß nicht. Also das ist so diese abendländische Vorstellung. Oder Sie haben es dann in der griechischen Ethik zum Beispiel, da ist das eben der Vernunftbereich und das ist der Triebbereich. In der griechischen Ethik geht es immer um das Problem zwischen Vernunft und Leidenschaft. Wir haben ja drei Seelenteile nach Platon. Die Vernunftseele, die im Kopf sitzt, die Mutseele, die in der Brust sitzt und die Begierdeseele, die im Unterleib sitzt. Und der Gerechtigkeit besteht darin, deswegen ist das die Kardinaltugend für die Alten, ist nicht als erstes die Klugheit, wie wir es dann christlich anordnen, wie hieß er da in Mailand, nach Ambrosius, sondern eben wir ordnen die Klugheit zuerst, die Antike hat als erstes angeordnet die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit ist eben der richtige Ordnung zwischen diesen drei Kräften. Der Kopf hat sowohl die Brust mit ihrem Ehrgeiz und Zorn und all dem zu bekämpfen, wie nochmal die Triebe der Sinnlichkeit. Das ist dann Vernunft. Und da ist also die obere Hälfte gegen die untere Hälfte. Und da steckt dann also, wie gesagt, die Materie, das Weibliche, die Unordnung, alles Mögliche, das Gefühl, Gemüt drin, während hier oben also die Vernunftordnung ist. Und daher ist dann das Ideal, das zeigt ja Platon, sagt, weil der Mensch zu klein ist, macht er das einem Großmodell deutlich, nämlich am Staat. Und dann ist dann der Kopf, sind die Philosophen, ja natürlich. Nicht? Und dann gibt es also die Soldaten, das ist die Brust. Und dann gibt es die normalen Leute, das ist der Bauch. Nicht? Und deswegen sollen also da die Philosophen für das Ganze sorgen. Nicht? So stellt er sich das vor. Das ist aber nicht biblisch. Biblisch sieht das ethische Problem ganz anders aus. Denn da gibt es nämlich einen Schöpfer, der die Welt aus nichts ruft. Und der Mensch steht vor der Frage, gehorche ich oder rebelliere ich? Da geht es nicht um die Unterscheidung zwischen Geist und Körper oder Vernunft und Leidenschaft, sondern das eigentliche Thema ist hier Gehorsam oder Rebellion. Das ist ein ganz anderes Menschenbild, was dort zugrunde liegt. Aber nachdem ja auch jetzt diese biblische Tradition durch das Christentum hineingekommen ist in die griechische Kultur und Ordnung, die dort ausgebildet war, hat sich ja dann diese Symbiose gebildet, dass man zunächst mal das Christentum eben griechisch, heute würde man sagen, inkulturiert hat. Es gibt dann Leute, die kritisieren das als Hellenismus. So einer der führenden Leute, Hellenisierung ist bis heute noch Küngen. Wenn andere sagen, nein, ich kann genau zeigen, dass die Konzilien genau dieser Hellenisierung an allen Stellen widersprechen. Die benutzen das Griechische, genau wie dann hinterher das Gallische benutzt wird und das Germanische und alles, das ja auch in unsere Liturgie und in unsere Theologie hineingekommen ist, und vermeiden gerade diese Form, aber ganz vermieden ist es nicht. Wir haben natürlich viel an Stoizismus und an Leib, sagen wir mal, nicht Feindlichkeit, aber Leibreserven in der christlichen Tradition. Und wie man weiß, ganz stark auch durch Augustinus, der ja nicht einfach ein Römer war. Wir müssen ja wissen, das ist ja ein Afrikaner, ein Nordafrikaner. Das ist sowas wie der Camus, nicht? Da kommt der her oder so. Bis in der ganzen Leidenschaft, die da auch nochmal hineingehört, und zugleich seinen unbändigen Stolz und von dort her seine Probleme mit der Sexualität. Weil er sagt, da bin ich nicht Herr im eigenen Haus. Das hat ihn schrecklich aufgeregt, dass man den Hand heben kann oder den Finger heben kann, wenn man selber will, aber dass man ausgeliefert ist seiner Sexualität, dass man da bestenfalls reagieren kann. Deswegen macht er dort auch die Erbsünde dran fest oder so. Unter diesem Gesichtspunkt, der sagt, wo bleibt hier meine Freiheit und Souveränität? Aber jetzt wieder zurück zu unserem Thema hier, dass ich also sage, ich habe dann oben die helle Welt und komme dazu zu einer Verteufelung der anderen. Und jetzt hat der C.G. Jung, als dann das Dogma verkündet wurde von der Aufnahme Mariens in den Himmel, hat er einen ganzen Tag gefeiert in seinem Institut in Zürich. Jetzt hat, obwohl der Papst das selber nicht begriffen hat, haben die Katholiken endlich die Trinität zur Quaternität ergänzt. Und jetzt kommt ein neues Zeitalter. Damals hatten sie alle mit dem neuen Zeitalter, denken Sie noch, Wassermann, der Wassermann, nicht? Das Zeitalter des Wassermanns. Jetzt kommt also die neue große Synthese, wo endlich der Frieden kommt und alles kommt ja jetzt in Ordnung, weil wir jetzt eine Ganzheit aufbauen, die eben nur in dieser Vierfachheit da ist. Deswegen fand ich das immer schlecht, dass das zwischendurch war, der Jungianismus auch ziemlich verbreitet in den Noviziaten und den Priesterseminaren. Und man dachte, man muss da was mal mit der Psychologie machen. Und mit dem so harten Atheisten Freud war da nicht so viel zu holen und mit dessen kruden Sexualität. Also nahm man den C.G. Jung, wo ich sagte, der ist viel gefährlicher. Diese ganzen Umarmerei, die da kommt, Drewermann ist von vorn bis hinten jung. Und so all diese Geschichten, die dort drin sind, wo ich den Jungianern immer gesagt habe, passt mal auf, ihr landet hinterher alle voll integriert in der Hölle. Denn so heißt das nämlich bei Jesus. Der sagt, wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus. Besser ohne Auge in den Himmel, als mit Auge in die Hölle. Und das steht schon 300 Jahre vorher im Gastmahl von Platon. Der hat ja dort die Idee, dass er sagt, wir sind Hälften, ursprünglich waren wir mal Kugeln mit vier Armen und vier Beinen und dann wurden wir zur Strafe mitten durchgeschnitten wie die Birnen und dann am Bauchnabel zusammengeknubbelt, darum haben wir den dort nicht, und laufen da so als Hälften herum und suchen eigentlich unsere andere Hälfte, um wieder ganz zu werden. Und da sagt schon der Sokrates im Gastmahl, da muss man nicht erst bis zum Aristoteles gehen, der das kritisiert, sondern der Sokrates sagt schon, er hat damals von der Diotima, von dieser Priesterin gelernt, jetzt muss man überlegen, was das heißt, dass er seine Weisheit von einer Frau her hat, bei Platon und in der damaligen Zeit. Nicht? Nein, ganz entschieden sagt das, da habe ich das gelernt und begriffen, es geht dem Menschen gar nicht darum, ganz zu sein, sondern ihm geht es um das Gute. Und er bringt dann das Beispiel, dass wenn jemand so im Krieg verletzt ist und er hat dann Wundbrand oder so an seinem Gliedmaßen, dass er lieber das Gliedmaß opfert, um gesund zu bleiben, mit dem Rest anstatt ganz zu sein. Wir wollen eher das Gute als die Ganzheit. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Gedanken, denn auch hier, natürlich ist die Kugel ein tolles Bild, mit Gegenbegriff unvollkommen. Aber was fehlt denn der Kugel? Na doch, der Kugel fehlen nämlich die Ecken und Kanten. Es gibt keine Vollkommenheit unter den Menschen. Wenn man ganz ist, so wie zum Beispiel der große Olympia Goethe, was fehlt dem Goethe? Die faszinierende Einseitigkeit eines Kleist oder Hölderlin. Und deswegen sind für den manche Dinge der Wirklichkeit verschlossen. Oder sind nicht ganz verschlossen, er hat schon geahnt, was da drin steckt und hat dieses Chaos in sich weggeschlossen. Nicht? Das kann man ja sagen. Nicht? Aber dass er jedenfalls nicht einfach eine gerundete und volle Persönlichkeit ist, sondern ihm fehlt genau diese Möglichkeit, die man nur sehen kann, wenn man am Abgrund steht. Wie eben ein Hölderlin oder ein Kleist. Also die Idee der Vollkommenheit, der Ganzheit, die muss prinzipiell scheitern, die muss man sich aus dem Kopf schlagen. Warum rede ich hier davon? Weil ich von Entscheidung reden will. Weil in uns allen drin steckt zu sagen, den Kuchen essen und behalten. Auf beiden Schultern tragen. Das eine mitnehmen und das andere. Und dass wir uns klar machen müssen, das geht nicht. Dieses Bild der Ganzheit sitzt aber unausrottbar in uns allen drin, wie gesagt, von den alten Griechen angefangen, bis weiter, sie haben das in allen möglichen neureligiösen Positionen und diesen ganzen Vorstellungen der Wiedergeburt und des Wachstums des Bewusstseins wird überall entworfen von diesem Gedanken der Gerundetheit und der Ganzheit her, behaupte ich. Das geht aber nur, wenn ich die Frage des Gewissens, die Frage des Willens, die Frage der Freiheit, der Entscheidung zwischen Gut und Böse weglasse. Und das ist auch so, jetzt gucken Sie sich mal diese neureligiösen Bewegungen an, schauen Sie sich an, wie ich den Menschen denken muss, wenn ich mit Wiedergeburt arbeite. Ich muss ihn denken vom Intellektuellen her, von dem Wachstum des Bewusstseins. Und das hat Sinn. Wenn ich nämlich ausgehe, das haben wir zusammen miteinander bedacht, über das, was Schuld heißt, dass ich jetzt eben die Liebe verletze, wie soll ich das gut machen in einem zweiten Leben? Wie soll das gehen? Wie soll ich Schuld gut machen durch wieder gut oder besser machen? Denn da stehen ja neue Aufgaben an und da kann ich höchstens dort meine Pflicht erfüllen. In meinem neuen Leben, wo dann auf mich wieder Forderungen ankommen, erstmal ist die Frage, ob ich es bin, aber lassen wir das mal beiseite. Also ich bin dann jedenfalls da und an mich kommen jetzt wieder Forderungen heran, der Nächstenliebe, des sich Versöhnens, des Nachgebens und was weiß ich. Das ist dort meine Pflicht, da bleibt gar nichts übrig, um damit was gut zu machen von vorher. Außerdem, was mache ich denn gut, wenn ich was gut mache? Vom Böse kann ich gar nicht gut machen. Da ist Wiedergeburt überhaupt keine Hilfe. Nur wenn ich die Idee von Schuld und Entscheidung weglasse von Gut und Böse, wenn ich sage, ich habe noch nicht das richtige Bewusstsein gehabt, dann kann man eine Ehrenrunde drehen, wie das so die Leute nennen, und wiederhole die Klasse und mache beim zweiten Mal die Prüfung besser. Das geht. Aber nur auf dieser Ebene des Bewusstseins und des Intellektuellen. Und dann kann ich diese Vorstellung mit der Ganzheit haben und hole das ein, was aber, wie gesagt, prinzipiell scheitert, denn gerade der Kugel und dem Kreis fehlen noch die Ecken und Kanten. Man kann nicht beides haben. Das drückt sich ja auch aus in unserer Geschlechtlichkeit. Wir sind entweder Mann oder Frau. Und von dort her auch diese in den letzten Jahren auch wieder gewachsene Faszination am Androgynen. Gibt es ganze Kunstausstellungen davor, dass der Mensch am besten beides ist. Dann ist man auch Selbstversorger und auf niemand anderen angewiesen. Nicht? Während ja der eigentliche, ja, da gibt es ja auch so Bücher wie Der selbstbefriedigte Mensch zum Beispiel. Nicht? Das ist ja damals in einem katholischen Verlag ein Buch rausgekommen, so über Sexualität bei Jugendlichen, wo das Kapitel über Selbstbefriedigung beschrieben war, Zärtlichkeit mit einem, den ich mag. Während die eigentliche Herausforderung der Sexualität ja gerade die Einladung dazu ist, sich zu verlassen und auf etwas anderes, auf jemand anderen, auf eine andere Welt zuzugehen. Diese Einladung zu diesem Abenteuer, aus sich herauszugehen. Das ist ein wichtiger Ignatius-Satz, der Mensch kommt nur so weit, wie er aus sich herausspringt, sagt er. Er sagt ja, der Mensch kommt nur so weit, wie er aus sich herausspringt. Während die Leute sagen, nein, ich will mich finden und kriegen. Bisschen auf höchstem Niveau der Hegel, der andere als Umweg zu mir. Am Ende komme ich wieder bei mir an, bereichert. Das ist unsere ganze deutsche Klassik. Heimkehr, Frucht der Abenteuer. Man zieht aus und pflückt die Blümchen und kommt dann bereichert wieder nach Hause und die anderen können froh sein, dass sie im nächsten Gedicht vorkommen. Nicht? Wie bei unserem Freund Goethe. Das kann es doch nicht sein. Deswegen diese Begeisterung für zum Beispiel Siddhartha, ich nenne das Siddhartha-Syndrom. Nicht? Man schaukelt sich so hoch, der ganze Drewermann und diese ganzen Positionen, die ganze Freude für Hermann Hesse. oder die Leute denken, ich selber vollende mich und der andere darf Steigbügelhalter sein für meinen Weg zu mir, zu meinem höheren Selbst. Bis hin zur Zölibatsdiskussion. Ja, sagen die, wir brauchen doch die Frauen, um dran zu reifen, sage ich, dafür sind die nicht da. Also, dass man da guckt, wo gehört da was hin? Also gegenüber diesem Entwurf, der da drin steckt, dagegen tritt jetzt auf, was die Leute so aufregt, ob man nun den Herrn der Ringe nimmt oder ob sie den Harry Potter nehmen oder ob sie die Narnia Chronicles von Lewis nehmen. Überall geht es um eine Entscheidung zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Gut und Böse. Und der Donnerschlag, mit dem Kierkegaard auf der literarischen Bühne aufgetreten ist, das Buch hieß Entweder oder. Und da ist er dann zu seinem Kummer, hat ihn ja die Königin dann gefragt, hat gesagt, Sie haben doch ein Buch geschrieben, Entweder und Oder. Das nun nicht. Also, Entweder oder. Und das regt die Leute auf, sagen, was ist das für eine infantile Entweder-Oder-Sache? Kollegen sagen mir dann, das ist eine Erpressung durch die Alternative oder so. Darum geht es aber. Und das ist das, was Ignatius also klar machen will und wovon wir jetzt hier miteinander reden wollen, dass es darauf ankommt, auf dieses Entweder-Oder. Es geht nicht darum, was wir uns wünschen, eigentlich alles einzugemeinden und alles gehört irgendwie hinein, dass man alles haben kann und auf nichts verzichten kann. Es geht nicht. An sich weiß man das. Das sind uralte Fabeln schon vom Aesop, von dem Hund, der da im Wasser läuft und hat ein Stück Fleisch in der Schnauze und dann sieht er nochmal gespiegelt das Stück Fleisch, dass man nicht hinter zwei Hasen herrennen kann, dann hat man gar keinen, weiß man an sich. Aber das hilft uns ja alles nichts, die Weisheit in unserem konkreten Leben. Wir müssen also wählen und dann stehen wir auf der einen Wiese und dann sind wir allesamt so Rindviecher, die meinen, das Gras auf der Wiese, wo wir nicht stehen, ist grüner als das, wo wir am Fressen sind. Das ist der Jammer, nicht? Weil das, was wir nicht haben, sich so großartig darstellt, während das, was wir haben, sofort dadurch einen Glanz verliert, weil wir es haben. Das ist ja sehr blödsinnig, dass der eintritt. Wo ich dann auch Leuten sage, wenn die so mit Beziehungsschwierigkeiten kommen, so denken Sie mal in den Anfang zurück, wie Sie da gelauert gewartet haben, klingelt das Telefon, klingelt es nicht, bringt die Post was oder bringt es nicht oder so, nicht? Hinterher denkt man sich, ja klar, mindestens, dass der Mensch da für mich da ist, der andere, wo das dann alles weg ist. Also Entscheidung, das ist der Punkt, um den es hier geht, der hier hingehört. Das ist eine Grundentscheidung. Wie entwerfe ich Welt? Habe ich also diese Vorstellung der Ganzheit, in der ich da hineingehe und das immer mehr vertiefe und aufnehme, gegen Begriff Unvollständigkeit? Oder habe ich den Begriff, den die Bibel für Ganzheit kennt? Das ist Hebräisch Tam Tamim. Da sagt also Gott zu Abraham, geh vor mir einher und sei recht. Ganz wörtlich heißt es, und sei ganz. Aber dieses ganz heißt nicht, sei gerundet, sondern dieses ganz heißt, sei unabgelenkt. Es gibt nämlich nur eine Form, wie wir wirklich ganz sein können. Unsere Sprache sagt das so schön. Man kann nämlich ganz Auge und Ohr sein. Also die Ganzheit besteht dann nicht darin, dass ich eine Kugel bin, sondern die Ganzheit besteht darin, dass ich unabgelenkt unterwegs bin zu. Sprachlich drückt sich das aus dem Wort du. Wenn ich über etwas rede, gibt es auch noch anderes und dies und jenes und jemand, zu dem ich rede, im du sagen, deswegen hat das ja Buber so stark gemacht, im du sagen, sammle ich mich unabgelenkt auf das Gegenüber. Buber drückt das dann so ein bisschen blumig aus, er sagt, das du füllt fugenlos den Himmelskreis. Das steckt im Wort Du drin. Deswegen muss man sagen, das Absolute ist mindestens das Du-hafte. Dass das hingehört, in dieser Unabgelenktheit und Gesammeltheit drauf. Also nochmal, der Gegenbegriff heißt nämlich unvollständig. Der Gegenbegriff heißt abgelenkt, zerstreut. Das ist der Gegenbegriff. Und der positive Begriff heißt gesammelt, ganz Auge und Ohr. Das wäre vielleicht mehr so die männliche Darstellung. Weiblich wäre es also die Schale, die entgegennimmt. Und wir brauchen beide Bilder für jeden von uns, weil in uns ja beides drinsteckt, welchen Geschlechts auch wir sind. Das wäre so dieses Annehmen, Aufnehmen, das unabgelenkt aufmerksame Hinhören und das wäre das Suchen, das Zugehen auf. Beide Bilder können Sie benutzen, aber es geht darum, dass ich hier nicht auf diese Ganzheit aus bin, mit mir und zu mir und bei mir und alles da hineinholen, sondern es geht gerade darum, mich zu richten auf, mich aufzutun für. Unabgelenkt, und habe gewiesen. Buber besetzt das bei einem der Psalmensoten, dass dort der Prophet Gott sagen lässt, wie lange will deine Seele, dein Herz noch auf verschiedenen Ästen hüpfen? Nicht, das ist so dieses Bild, dass das nicht geht, aber das, glaube ich, ist ein Hauptgrund für alle möglichen Tragödien oder so bei uns Menschen, dass wir genau das eben nicht schaffen, wirklich etwas loszulassen. Man kann sich dann natürlich helfen, dass man das, was man nicht wählt, schlecht macht. Das ist die nächstliegende Methode. Das ist immer wieder vorgekommen, nicht? Da gibt es also die Klerikerwitze bei den Laien und die Witze über die Ehe bei den Klerikern und so Geschichten, nicht? Wo das also da hineingehört, dass man das, was man sowieso nicht wählt, sagt, das ist ohnehin nicht wert. Dann festzuhalten, es ist was Großartiges, wunderschön, nicht für mich. Denn man kann nicht alles, sondern es gibt eben den einen Ruf oder den anderen Ruf. Da sind wir also noch gar nicht bei Gut und Böse erstmal auf der Stufe, sondern einfach, weil zwischen dem, was sich mir als Weg zeigt, den ich ganzen Herzens gehen soll, und dem Weg, den eben nicht meiner ist, dass das erstmal hier gegeben ist. Zuspitzen tut sich das, wenn ich jetzt eben diese Wahl nicht richtig nehme oder auftreffe, wo dann genau jetzt der nächste Schritt hineingehört. Und das sind Überlegungen, die entziehen sich erstmal der Dimension der Science, die uns ja alle bestimmt als Neuzeitmenschen und Nachneuzeitmenschen, wo es kein Entweder-Oder gibt eigentlich, sondern es sind graduelle Schritte, in denen dort gegangen wird und man kann das eine probieren oder das andere. Und da finde ich ganz wichtig einen Text von Pascal von den drei Ordnungen. Er sagt, es gibt die erste Stufe, ich halte mich an das Berechenbare und Bestimmbare, er sagt, der Bereich der Körperlichkeit. Den gibt es erstmal. Die unendlichen Räume, die Weite und die Größe. Und innerhalb dessen ist der Mensch überhaupt nichts. Der ist noch nicht mal ein Krümel ins Weltall geblickt. Die Erde, ein kleines Kügelchen in diesem All und auf diesem Kügelchen ein Schimmelpilz, Menschheit genannt, und da sitzt so eine einzelne Spore da rum und nennt sich also Peter oder Grete oder so, und die soll nun also eine absolute Personenwürde haben, ein unmittelbares Du Gottes sein. Wir haben schon hinduistische Kollegen gesagt, also wie kann man überhaupt so größenwahnsinnig sein wie ihr merkwürdigen Christen oder so, die Leute im Westen. Wenn man das von dort her betrachtet, aus dieser kosmischen Dimension, Sie merken, ich bin wieder bei diesem Rückgriff nochmal auf das Fundament, wo wir das eigentlich schon hatten, nicht in dieser Form. Sagt Pascal, das ist die eine Ebene. So. Und jetzt sagt er, ein einziger Bewusstseinsakt liegt eine Potenz über all diesen unendlichen riesigen Zahlen und Größen. Und Potenz heißt, das andere ist wie nichts. Vom Punkt zur Linie, von der Linie zur Fläche, von der Fläche zum Körper. Da ist diese untere Bestimmung so gut wie nichts, so groß wie sie sein kann. Das ist einigermaßen inkommensurabel. Das war ihm als Mathematiker klar. Da gibt es diese Ordnung, ein Vernunftvollzug. Und jetzt kommt die Frage, von woher will ich mich verstehen? Will ich mich von meiner Materie verstehen, als ein Krümelchen hier im Weltall und sage, was bin ich denn? Was soll's, nicht? Oder gehe ich aus davon, von diesem Bewusstseinsakt, dass die riesige Welt da ist und der Kosmos und natürlich in meiner Schwachheit ein denkendes Schilfrohr, schreibt er, und ein Tropfen im Gehirn und aus ist es. Trotzdem, ich bin größer als das Weltall, denn ich weiß es, kenne das Weltall mich nicht. Deswegen ist das eine Potenz größer. Sagt er, und so genauso nochmal eine Potenz über dem Bewusstsein, ein Akt freier, gütiger Liebe. Das ist nochmal genau eine Potenz. Und sagt er, das ist das Problem beim Reden von solchen Dingen, über die wir reden, wie kann ich mit welchen Mitteln jemanden dazu bringen, sich aus dieser Perspektive, der untersten Perspektive, der Räume, auf die Ebene des Bewusstseins zu erheben und auf der Ebene des Bewusstseins in das der Liebe hinein. Da kann, Sie sehen sofort, hier kann ich keine zwingenden Argumente vorbringen. Hier kann ich nur einladen, aus Gewissenhaftigkeit in Appell an Gewissen, und darauf vertrauen, dass das in allen Menschen drinsteckt und dass ich sie vielleicht gewinne. Und da hat man dann zum Teil zu tun, erstmal mit der Deformation professionell, die begegnet mir unter der Form, dass die Leute mir sagen, ich als Naturwissenschaftler. Wie oft ist mir das schon begegnet, ich entwickle eine Gottesbegründung und rede über Gott und das Leid, wie auch immer, und dann steht jemand auf und sagt, ich als Naturwissenschaftler. Wo ich dann eigentlich, ich versuche es dann möglichst freundlich und höflich zu sagen, aber der Sache nach eigentlich zu sagen habe, als Naturwissenschaftler haben Sie dazu überhaupt nichts zu sagen, keinen feuchten Krümel. Und denn das ist auf der Ebene nicht erreichbar. Wie wollen Sie auf Ihrer Ebene der Göttlichkeit reden über das, wovon ich hier jetzt rede? Ich kann nur hoffen, Sie gehen mit Ihrer Frau nicht als Naturwissenschaftler um, sondern als Mensch. Nee? Also, aber ja, nee? Es geht nicht. Es geht nicht. Aber das sitzt so drin in Diskussionen, ob Freiheit, Gehirn ob, oder was man nimmt oder so. Dieses Argument, also eine Festlegung auf eine bestimmte Perspektive, aus der ich vorgehe. Und hier haben Sie schon den Punkt, das geht nicht anders als per Entscheidung. Will ich mit allem Recht, die diese Ebene hat, mache ich ja nicht schlecht. Nur sie taugt für diese Fragen nichts, da ist sie nicht die richtige Methode. Das ist die Sache. An sich ist das dieselbe dumme Argumentation, und das ist eine meiner Lieblingssätze bei Hofmannsthal, steht, dass die gefährlichste Form von Dummheit ist ein scharfer Verstand. Also diese Ebene, dass da Sputnik-Leute in der Gegend rumfliegen und sagen, sie sind dem lieben Gott nicht begegnet. Das ist an sich dasselbe Niveau, auch wenn es hochgescheite Leute sind. Das ist schon wirklich merkwürdig. Also hier sind einfach schon Entscheidungen zu treffen. Dann kann ich sagen, ich mache das unter Ganzheit und die mische ich so zusammen. Nein, es ist ja eine Strukturierung und wenn die Ganze, das Moment der Ganzheit fehlt ja nicht. Ich muss nämlich alle drei Ebenen ernst nehmen. Aber die Ebene der Ganzheit wird hier überschritten zugleich, weil ich ja die Hierarchisierung dieser Ebenen oder Dimensionen anerkennen muss. Ich kann nicht sagen, die sind alle irgendwie gleich oder beurteile ich mal von unten nach oben. Nein, ich kann, wie Paulus schreibt, im Geist kann ich die anderen Dimensionen beurteilen, aber die anderen Dimensionen können meine nicht beurteilen. Und das ist das Argument, was sogar also bei den angelsächsischen Rationalismus und so begegnet. Die Frage, ist also ein unglücklicher Sokrates nicht besser dran als ein glückliches Schwein? Ja, sagt der Mill, ist glücklicher dran, weil das Schwein kennt den Sokrates nicht, aber der Sokrates das Schwein. Also diese Dimension, was man mit einbegreift und mitnehmen kann. Dass das hineingeht. Das sind Entscheidungen. Und deswegen gehört in wissenschaftliche Fragen ganz zentral diese Gewissenhaftigkeit hinein, wo es um Entscheidung geht und nicht einfach bloß um Ansammlung von Wissen, das sich dann harmlos ineinander fügt. Nein, es muss entschieden werden. Und das heißt, das ist der nächste Schritt, dass ich in dieser Form der Entscheidung tatsächlich gewisse Einseitigkeiten auf mich nehmen muss. Das haben die anderen ein Recht drauf. Und das ist auch ein Punkt, wo sich Christen immer wieder wundern, dass einem die Nicht-Glauben vorhalten, man nehme die Welt hier nicht ernst genug oder so, sagen, doch, doch, das haben wir inzwischen vom Nietzsche gelernt, Brüder, bleibt der Erde treu und das sind wir ja auch alle ganz toll. Nicht? Früher haben sich die Christen getraut zu sagen, wir haben hier keine Heimat, unsere Heimat ist im Himmel. Und da, das muss man sich klar machen, wo es vom Nossack, das ist ein ziemlich unbekannt gewordener Autor inzwischen, nach dem Krieg war er sehr bekannt, Sartre hat ihn also gefördert und entdeckt, Hans-Erich Nossack, ein entschiedener Atheist, Hamburger, der hat ein kleines Bändchen geschrieben, das Testament des Lucius Eurinus. Und da argumentiert er genau, wie also die ernsthafteren Leute, zum Beispiel von der Giordano-Bruno-Gesellschaft. Deshalb, hier fehlt irgendwas an letztem Ernst. Er schildert dort einen Patrizier in Rom, der an den Kaiser einen Brief schreibt, weil seine Frau Christin geworden ist. Und sagt, ich kann meiner Frau nichts vorwerfen, die ist rührend und liebevoll und kümmert sich, aber ich merke irgendwie, das hat für die nicht mehr den letzten Ernst. Also so ähnlich drückt er sich aus. Das ist so wie eine Wand, ich komme da irgendwie nicht mehr dran heran. Ich bin dann in die Katakomben gegangen, habe mit deren Chef geredet und so, das sind alles an sich ganz nette Leute. Sagt er, aber die sind hier nicht richtig zu Hause, für die ist nicht der Staat jetzt alles oder der Kaiser oder unser Gemeinwesen, sondern die machen das eben so, wie man bei Paulus lesen kann, nicht? Wer also sich hier freut, der freut sich, als täte er es nicht, und wer Geschäfte macht, du als nicht. Also eine letzte Distanz zu allem und jedem, der hineinkommt. Und das empfinden Christen selber weniger, und da muss man schon hinhören, das empfinden die Nichtchristen zum Teil, wenn sie wach sind, schon als deutlich, und wo man auch nachvollziehen kann, dass die das als bedrohlich empfinden. Zum Beispiel, was mein Fach angeht, dass die Leute sagen, der nimmt ja die Philosophie gar nicht so ganz ernst. Sag ich, das stimmt, ich lebe nicht aus meiner Philosophie. Nur mache ich daraus nochmal ein positives Argument, denn wenn ich aus meiner Philosophie leben würde, wäre die Frage, wie belehrsam ich dann noch wäre. Wenn also dann ein Nachweis eines Irrtums in meinem Philosophieren heißen würde, mein ganzes Leben liegt daneben, dann werde ich wahrscheinlich nicht glauben, dass das ein Irrtum ist. Aber wenn ich nicht aus meiner Philosophie lebe, kann ich viel lockerer mir es da um die Wahrheit gehen lassen. So wie Thomas von Aquin schreibt zur Verteidigung von dem Hiob, wo die Leute sagen, wie kann der mit Gott richten? Sagt, natürlich kann er mit Gott richten und sich da streiten, denn wem es um die Wahrheit geht, der kann in keiner Instanz verlieren, in keinem Prozess. Das ist eine ganz andere Dimension. Also bin ich froh, dass ich nicht aus meiner Philosophie lebe und kein Heidegger bin. Er sagt, er muss sich da auf die Philosophie gründen. Dann wird man ganz anders unbeweglich. Also das müsste man nochmal im Einzelnen angucken, von woher lebt man wirklich. Aber das sind ja zweite Fragen. Das erste, dass wirklich die Christen merken, es ist komisch bei denen. Für die ist nicht mehr die Natur alles und die Welt alles, sondern Gott ist für die das Erste und die letzte Instanz, und alles andere zählt nicht mehr ganz. Und das kann Ängste wecken. Dass diese Bestimmung nicht ganz gegeben ist. Schon auf der Stufe. Das meine ich, sollte man also mitsehen, dass das ja als ein Problem auftaucht auf der Ebene. Das jetzt zur Entscheidung gehört noch Folgendes. Man könnte so denken, ich stehe erstmal neutral da, und dann liegt dort A und B rum und Gut und Böse oder das eine und das andere, und ich bin erstmal ganz neutral und kann da wählen. Diese Position und diese Vorstellung von Freiheit, das ist schon falsch. Da hat man sich schon falsch entschieden. Das muss ich versuchen deutlich zu machen. Man könnte das nochmal an der Analyse des Sündenfalls machen, dass er vielleicht darin besteht, dass man überhaupt einen Moment zurücktritt und sich überlegt, soll ich nun gehorchen oder nicht. Das ist eigentlich schon der Sündenfall. Und das erklärt, warum zum Beispiel Luther und die Reformatoren sagen, eigentlich besteht der Sündenfall im Bewusstsein als solchem, weil Bewusstsein etwas mit Reflexion zu tun hat. Und das Böse ist die Incurvatio super se ipsum, die Krümmung auf sich selbst. Das ist die augustinische Definition. Und sagt er, wenn ich im der Reflexion mich auf mich krümme, als stünde ich so neutral da, und Gut und Böse wie Äpfel und Birnen oder Gott und die Welt wie Tee oder Kaffee, dann ist es schon verpasst, denn das Gute ist das Gute und nicht wie neben dem Bösen wie ein Apfel neben der Birne. Ich muss also schon immer auf der Seite des Guten sein, nur das ist Freiheit. Und da sagen sie, ja, was redet ihr daher, kann man das noch versuchen zu begründen? Ich will es versuchen. Und zwar greife ich da zurück auf den Kollegen Hengstenberg. Der hat den Begriff der Vorentscheidung eingeführt in die Ethik. Damit meint er Folgendes. Er sagt, wenn ich mich entscheide, auch bei Grundentscheidungen, habe ich ja immer doch schon irgendwelche Prinzipien, Maßstäbe, oder wie man das nennen soll, nach denen ich mich entscheide. Klar, wie soll ich das jetzt anders machen? Sagt er, sind aber jetzt diese Prinzipien mir einfach vorgegeben, bin ich da festgelegt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, von dem wir schon geredet haben, da kann ich ja gar nicht anders, als ich kann, und die Freiheit ist weg. Also muss ich da auch schon einen Moment an Freiheit drinstecken. Wie sieht das aus? Und das nennt er Vorentscheidung. So, und wie kann ich das jetzt verdeutlichen? Und da sagt er so, die Vorentscheidung hat es zu tun mit dem Entweder-Oder von Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Sachlichkeit und Unsachlichkeit. Man hat ihm dann vorgehalten, das klingt alles zu sachhaft, wo bleiben da die Personen? Er war da so ein bisschen betrübt, wie gesagt, hören Sie, lassen Sie die Leute doch reden. Wir können es mit der deutschen Sprache nicht anders machen. Denn ich darf halt nicht persönlich werden im Deutschen. Nicht? An sich müsste man sagen, Sachen gegenüber bin ich sachlich, Personen gegenüber persönlich und Gott gegenüber fromm. Ne? Aber das geht nicht. Wir müssen also hier dieses Wort, weil man nicht persönlich werden darf, ne? Muss man dieses Wort sachlich benutzen. Man könnte es übersetzen mit wirklichkeitsgemäß oder so ähnlich. Ne? So, und jetzt, worauf will ich jetzt hinaus? In welcher Haltung entscheide ich mich für Sachlichkeit oder Unsachlichkeit? Und da ist es so, dass ich mich nur sachlicherweise für Sachlichkeit entscheiden kann und nur unsachlicherweise für Unsachlichkeit. Sie können sich nicht sachlich für Unsachlichkeit entscheiden und umgekehrt. Man kann sich sachlich dafür entscheiden, so zu tun, als wäre man unsachlich. Zum Beispiel ist es unter Umständen ganz angebracht, mal einen Wutanfall zu kriegen. Und wie damals dieser russische Präsident mit dem Schuh aufs Pult zu hauen da, nicht? Oder man kann umgekehrt als unsachlich mal so tun, als wäre man ganz sachlich, um den anderen einzuwickeln. Aber ich rede ja nicht vom Verhalten, sondern ich rede von der Einstellung. Und da gilt, hier gibt es keine Neutralität. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Entweder ich bin sachlicherweise für Sachlichkeit oder ich bin unsachlicherweise für Unsachlichkeit und sagen, nee, es soll nach meinem Kopf gehen, nach meinen Wünschen oder so ähnlich, aber nicht, wie es von der Sache her wäre. Das zeigt also, ich könnte mir denken, also für mich war das eine Hilfe, deswegen sage ich es Ihnen auch, gebe ich es weiter. Nicht? Ich sage, hier kann ich nachvollziehen, dass Freiheit nicht die Gestalt der Neutralität hat, wo ich da irgendwie oben drüber schwebe und suche dann eins von beiden aus. Sondern hier ist klar, dass Freiheit heißt, ich stehe immer schon in dieser Entschiedenheit für die Sachlichkeit oder nicht. Hier ist keine schlichtsinnige Neutralität da. Und das zeigt sich daran, dass derjenige, der unsachlich wird, das werden wir ja, wenn wir schuldig werden, nicht, dass der zugleich die Diskussion eigentlich abwürgen will. Es gibt Phasen, wo man dann versucht, sich zu entschuldigen und zu rechtfertigen, aber das ist ja schon immer eine fragwürdige und gedrehte Sache und früher oder später bricht man die Diskussion ab, weil man eigentlich sieht, man zieht dabei den Kürzeren. Dass das hineingehört. Also unsachlicherweise für Unsachlichkeit, sachlicherweise für Sachlichkeit, das kennzeichnet schon auf dieser fundamentalen Ebene das, was Freiheit heißt. Das heißt, lasse ich mich ergreifen. Gesamt hieß das Fiat. Nicht? Lasse ich zu, lasse ich mich überzeugen, lasse ich mich darauf ein, vom dem Licht der Wahrheit, vom Guten, vom Schönen, von der Richtigkeit einer Sache, lasse ich mich davon ergreifen oder ein, um dann die richtige Antwort zu geben? Oder bin ich derjenige, der jetzt hier bestimmt und entscheidet? Das ist ja genau das, was drinsteckt. Damit hängt dann gleich eine zweite Frage zusammen. Worum geht es mir letztlich bei dieser Entscheidung für Sachlichkeit? Wenn ich das ernst nehme, kann es dabei nicht in erster Linie um mich gehen? Ich kann nicht sagen, ich trete für die Wahrheit ein, weil das mir hilft oder weil das uns hilft. Also ich kann doch nur sagen, ich trete für die Wahrheit ein, weil ich der Wahrheit die Ehre geben will. Dieser wunderschöne Ausdruck, den wir in unserer deutschen Sprache haben. Also man ist in einer Diskussion nur dann ein ernsthafter Gesprächspartner, wenn man wenigstens behauptet, es geht mir um die Wahrheit, statt um mich. Und wer mir widerspricht, und ich frage den, warum widersprechen Sie mir, muss der sagen, ja, weil das nicht richtig war oder verkürzt bei Ihnen oder weil noch das und das ergänzt werden muss. Also mit anderen Worten, ich widerspreche aus Wahrheitspflicht im Dienst der Wahrheit. Wenn der bloß sagt, jetzt will ich auch mal, dann ist das psychologisch interessant, aber kein Argument. Und das, was da gilt, gilt grundsätzlich. Also zur Sachlichkeit gehört natürlich, dass nicht ich der liebe Gott bin und die Wahrheit und der Ursprung des Guten, sondern dass ich mich berufe auf. Tut auch derjenige, der protestiert, wer gegen Unrecht in der Welt protestiert, gegen Lieblosigkeit und Ausgrenzung und so, der argumentiert ja nicht mit seinen schwachen Magennerven, sondern sagt, das darf an sich nicht sein. Ich bin das nicht, der das jetzt hier verkündet, sondern ich spreche im Namen der Wahrheit, des Guten oder eben des Gottes der Witwen und Waisen oder wie immer man es formuliert. Sonst wird er nicht gehört, sonst ist er gar kein Beiträger dabei. Also natürlich geht es dann in erster Linie um Gott dabei in dieser Entscheidung. Und jetzt ist die Frage, wenn es um Gott geht, dann haben wir ja nicht zu bestimmen, in welcher Weise es Gott um Gott und um die Welt geht. Und dann sind jetzt Christen die, die sagen, das letzte Wort, was Gott zu uns gesprochen hat und die eigentliche Entscheidung, ist die, dass er uns seinen Sohn geschickt hat. Dass, statt dass wir uns selber unseren Gott zurechtlegen, in irgendeiner Form, wir tun das zwar alle irgendwie mit unseren Gottesbildern, aber es kommt darauf an, wie weit lassen wir uns immer korrigieren. Und wenn man das guckt, was da alles so auftritt dann an Gottesvorstellungen, mit der jeder eben versucht, seine Weise zu leben zu rechtfertigen. Dann muss ich mich darauf einlassen und sagen, also Jesus Christus. Und dann kehrt natürlich da die Gefahr wieder. Wie viele Jesusbilder gibt es? Da gibt es den integrierten Mann für die Frauen und dann gibt es den Sozialrevolutionär und dann gibt es den großen Lehrer und den großen Heiler und so daher, nicht? Die Leute machen sich so ihre eigenen Jesusbilder zurecht, mit denen sie wieder ihre Welt rechtfertigen wollen. Wenn es genau darum geht, sich sagen zu lassen, wer er ist, dauernd Entscheidungen, wie sie sehen. Sie können hier nicht kumulieren. Das ist aber das, was heute die Leute versuchen. Das nennt man dann Bricolage oder so, nicht? Oder Auswahlchristentum. Selbstbastelei. Jeder nimmt sich aus den verschiedensten Religionen, aus den verschiedenen Christentümern und baut sich da das, was gut zu ihm passt. Aber es kommt ja nicht darauf an, sich das zu suchen, was zu uns passt, sondern es kommt darauf an, dass ich mich dort einpasse in die Wahrheit hinein. Und das geht nur, indem man auf Vorlieben, auf Möglichkeiten verzichtet. Wir können sowieso, niemand kann alle seine Wünsche verwirklichen. Denn wir können nicht den Kuchen essen und behalten, sondern entweder essen oder behalten. Schlaumeier sagen, man kann es halbieren. Sage ich, okay, gut, aber dann kehrt es für jede Hälfte das Problem wieder. Nicht? Das kann es nicht sein. Und das entweder oder mit dem Schmerz, das das beinhaltet, an dem kommt man nicht vorbei. Letzter Punkt dazu. Ist das jetzt bloß etwas, was notgedrungen zu ertragen ist, weil es nicht anders ist, gibt? Oder ist das nicht genau die Chance, die dort drinnen steckt? Nochmal, die kann ich nicht sehen, wenn ich auf das Ganze gehe. Dann kann ich nicht begründen, die Wahl einer Lebensform oder zum Beispiel die Wahl eines Partners, weil ich sage, an jedem Mensch gibt es Hilfe, aber jeder Mensch engt mich auch ein und begrenzt mich und beschränkt mich. Alles das steckt auch mit drin. Also ein Mensch kann dem anderen nicht genügen, erst recht, wenn man so lange lebt wie wir heute. Nicht Mozart war in meinem Alter schon lange tot. Also dass man da gucken muss, wo gehört da was hin oder so. Ne? Wovon gehe ich aus? Worum geht es mir? Nicht? Was heißt Identität in der Zeit? Sodass also alleine diese Entschiedenheit Erfüllung erlaubt. Auch das kann man wiederum, statt da bloß Moral zu predigen, an einfachen Beispielen auch zeigen. Wenn ich zum Beispiel zwischen zwei Zügen längeren Aufenthalt habe in irgendeiner Stadt und so, dass ich mir dann vorher schon überlege, da gehe ich ins Museum, wenn dort eins ist. Und jetzt, was mache ich im Museum? Ich kann natürlich von oben bis unten durchrennen, komme raus und der Kopf dreht sich. Ich kann mir vorher angucken und bin dort zwei Bildern begegnet und bin danach nicht mehr ganz der gleiche. Also eine wirkliche Begegnung kann man ja nur machen, wenn man sich wirklich einlässt. Und sich einlassen heißt, dass man nicht mit den einen Augen noch nach der einen Seite schielt. Das ist natürlich heute ständig der Fall. Die Leute sitzen da und zappen. Und damit man nicht bloß zappen muss, kann man ein zweites Programm sowieso noch da als Fenster mit reinschalten. Nicht? Und dann sieht man da auch den Mord noch, der da gerade sonst verpasst wäre. Also, dass man sagt, wie sieht das aus? Was nehme ich dort mit und mache es mit? Oder wo sage ich, nein, das gerade nicht? Auf den Koffer, weil ich ja gesammelt dort sein will. Deswegen war so ein Gedanke bei Balthasar, der eine wichtige Rolle spielte immer, dass er sagte, ein Liebender will von vornherein alles Mögliche gar nicht wissen, nicht weil er dumm ist oder beschränkt, sondern weil ihm dann die Zeit fehlen würde, der sich Vertiefung dort hinein. An sich ist das ein klarer Gedanke, so wie der Schopenhauer sagt, um das Gute zu lesen, ist die erste Voraussetzung, Schlechtes nicht zu lesen. Denn der Tag hat nur 24 Stunden. Einfach so schon. Das kann gar nicht anders gehen. Und da ist unsere, haben wir es natürlich schwerer als andere Zeiten, weil das Angebot so viel größer ist. Das ist völlig klar. Wer bloß ein Programm hat, geht es einfacher, als wo es 36 sind oder nochmal doppelt so viel. Ne? Also diese unglaublichen Angebote von allen Seiten, wie kann ich damit umgehen? Sehen, der einzige Weg ist der, dass ich erfüllt bin von einer bestimmten Wirklichkeit. Jesus drückt das so aus, wenn er die Geister aus einem ausgetrieben hat und das Haus ist schön hergerichtet. Ja, wenn dann da niemand drin wohnt, dann kommt der böse Geist wieder und bringt noch 7 kräftige andere mit und dann wird es schlimmer als vorher. Es gibt keine Leerstellen in der Natur und im Geist. Irgendetwas beschäftigt unsere Gedanken, diese Idee Asiens gar nichts zu denken, indem man sich in seinen Bauchnabel vertieft, ist jedenfalls für Europäer nicht der richtige Weg, um das mal gar nicht weiter zu vertiefen. So, die Frage ist, wovon bin ich erfüllt? Das ist die Frage. Wovon bist du erfüllt? Was fällt einem als erstes ein, wenn man morgens aufwacht? Was kommt einem zwischendurch zuerst in den Sinn? Was bestimmt ein, wovon lebt man? Man lebt nur von dem, wofür man lebt. Wem Kunst nichts hilft, wer aus Kunst sich nichts macht, dem kann sie nichts helfen. Wem Musik nichts sagt, dem kann sie nicht trösten. Also uns hilft nur das, wofür wir da sind. Nicht, dass wir für uns benutzen. Das ist die gerechte Strafe, gesagt, die einfach schon darin gegeben ist, wenn jemand nicht liebt. Wenn ich den anderen Menschen nicht liebe, nützt mir auch nichts, dass der mich mag. Das kitzelt ein bisschen den Stolz, aber das ist auch schon alles. Nicht? Also dieses Maß, wovon wir erfüllt sind, das alleine kann uns erfüllen und es ist völlig klar, dass wir nicht von etwas erfüllt sein können, damit es uns hilft. Jesus Christus, du unser Freund und Herr, was wäre unser Leben ohne dich, ohne dein Evangelium, ohne dein Tun, ohne deine Kirche, die Ort deiner Gegenwart ist und sein möchte? Du bist unser Weg, in deiner Spur ist es gut zu gehen. Du bist unsere Wahrheit, mach unsere Wege hell. Du bist Leben, lass uns davon Zeugnis geben, heute und morgen und immer. Lass uns dich suchen und finden in allem als unseren Bruder und Herrn.